Oder die Frage, was wäre, wenn es keine Parallelen gibt? Und ich habe überlegt, na, wir fangen vielleicht erstmal mit dem Euklidischen an. Was ist eigentlich euklidische Geometrie? Wie baut man die auf? Und was soll das eigentlich alles? Dann gleich schon ein erstes Gegenbeispiel. Da steht zwar Beispiel, aber meint eigentlich schon ein Gegenbeispiel. Die Sphäre. Dann, wie kommt es zur nicht-euklidischen Geometrie? Und dazu lieber ein Beispiel, nämlich die hyperbolische Geometrie. Die kann man sich gut vorstellen. Und am Schluss eine Anwendung, die kann man sich wieder nicht vorstellen. Ich dachte bei der Anwendung, ich mache mal was, wo sich jeder was gut drunter vorstellt. Hat nicht geklappt. Genau, also. Ich habe gleich mal geschrieben, Axiome der, und das habe ich im Titel lieber weggelassen, weil bei Axiomen kommt jeder gleich schon, ah, der macht Mathe. Also euklidische Geometrie. Wir wollen mit möglichst wenig Grundbausteinen, die wir vorher annehmen, nämlich Axiomen, also Grundsätze, die wir nicht beweisen können. Wieso, was ist eine Zahl? Keine Ahnung. Man legt das halt fest, was eine Zahl ist. Und wir wollen ein paar Grundsätze festlegen, die nennen wir Axiome, und darauf aufbauend Dinge beweisen. Und dann wäre es doch schön, wenn dieses System möglichst klein ist. Genau, das ist schon der nächste. Wenn dieses System möglichst klein ist, so dass ich möglichst wenig voraussetzen muss, muss mir wenig vorstellen, dass es das gibt, und dann kann ich möglichst viel zeigen. Also wenn ich mir schon vorstelle, dass es keine Parallelen gibt und das festsetze, es gibt keine Parallelen, dann brauche ich nicht mehr zeigen, ob es welche gibt. Also irgendwie was Minimales, damit ich möglichst wenig annehmen muss, auch in der Hoffnung, dass es dann möglichst einfach wird. Also wenig annehmen, damit es einfach wird und das ganze System irgendwie minimal kriegen. Ich möchte möglichst wenig voraussetzen und daraus möglichst viel aufbauen. Und das wollen wir heute machen für Geometrie. Also Winkel, Geraden, Flächen, wie kann ich Kreise konstruieren, was muss man dafür voraussetzen. Und das Ganze geht eigentlich schon ganz schön weit zurück, nämlich auf Euklid, deswegen auch euklidische Geometrie. Der Name ist recht offensichtlich. Und der hat das wahrscheinlich nicht erfunden, aber er ist der Erste, der das strukturiert aufgeschrieben hat, in dem Buch, das heißt Die Elemente. Und da steht auch schon, bis ins 20. Jahrhundert war das Standardwerk für Geometrie. Also der hat die Axiome schon so gut formuliert, dass das lange keiner geändert hat. Weil die alle gesagt haben, der hat das so gut aufgeschrieben, das lernen wir mal weiter. Und er hat nämlich relativ wenig Axiome gestellt und sehr viele Schlüsse genau daraus gefolgert. Und wir werden gleich einmal sehen, welche. Ist nicht ganz klar, wann er gelebt hat, deswegen haben wir immer um 300 vor Christus geschrieben, da so irgendwo um den Dreh. Genau. Also, was hat er gemacht? In der Wikipedia steht, das ist das Zweidimensionale und das Dreidimensionale. Ich mache viel Mathe, da ist mir die Dimension, also die ist n, und für euch ist es n sei 2 oder 3. Wenn ihr nicht so viel mitdenken wollt. Aber 2D habe ich zum Glück, da ist eine Folie, 3D kann ich hier vortanzen. Deswegen bleiben wir mal bei den beiden. Und er stellt am Anfang erstmal ein paar Definitionen hin. Das sind keine Axiome, die wir annehmen, sondern eher Begriffsfindungen. Hilbert hat dazu gesagt, man könnte so einen Punkt auch Bahnhof nennen. Hauptsache, man gibt dem ganzen Kind einen Namen. Also ein Punkt, Euklid sagt, ist etwas, was keine Teile hat. Wir denken vielleicht an ein Atom, aber ich würde sagen, es ist eine dimensionslose Koordinate im Raum. Also ich sage, 3 cm von da, 4 cm von da, hier ist ein Punkt. Der hat aber selber keine Dimension. Das ist genau eine Position im Raum, da kann ich mich hinstellen, aber ich hätte schon wieder eine Größe. Der Punkt hat keine Dimension. Ist einfach nur eine Adresse. Eine Linie, sagt Euklid, ist eine breitenlose Länge. Ich würde lieber sagen, wenn ich so zwei Punkte habe, die Verbindung des Ganzen nenne ich Linie. Das ist aber ein endliches Stück, könnte ich messen. Und eine Gerade, naja, ist, wenn ich diese Linie nehme und sie nach beiden Seiten unendlich lang verlängere. Ich lege ein Lineal an und male das Ding weiter zu beiden Seiten. Unendlich lange. Bitte nicht praktisch nachmachen. Genau, und so ein paar Dinge definiert er zusätzlich, will ich nicht so viel drauf eingehen. Winkel, also wenn ich zwei Linien habe, die sich wirklich schneiden, oder zwei Geraden, die sich schneiden, dann kann ich einen Winkel messen. Ebenen, eine Ebene wird aufgespannt durch zwei Linien. Und zwei Geraden, das ist das eine, was noch wichtig ist für uns, sind parallel. wenn sie keinen gemeinsamen Punkt haben, sich also nicht treffen. Also wenn ich zwei Geraden im Dreidimensionalen hätte, eine so, die werden dieser Dimension nach dieser Definition nach parallel. Also ganz stimmt es noch nicht, aber schon relativ gut. In der Ebene, wenn ich zwei habe, die sich nicht treffen, sind sie parallel. Im Dreidimensionalen muss man ein bisschen anders dabei gehen. Na gut. Und dann hat er vier Axiome aufgestellt, also fünf. Aber wir fangen mal mit den ersten vier an. Das sind nämlich die einfacheren. Die passen auch alle in eine Zeile. Erstes Axiom, das ich voraussetze. Das ist ein Grundsatz, den ich voraussetze, den ich nicht beweise. Den setze ich als gegeben voraus. Aber wenn man den liest, zwei Punkte können stets durch eine Linie verbunden werden. Aber das klingt irgendwie einleuchtend. Schön kurz, schön prägnant. Klingt logisch. Setze ich voraus, das gilt. Immer wenn ich zwei Punkte habe, kann ich die durch eine Linie verbinden. Immer wenn ich eine Linie habe, kann ich die zu einer Geraden ergänzen. Na, ich lege ein Lineal an und mal weiter. Das dauert vielleicht lange, weil ich das bis ins Unendliche machen will, aber ich kann es machen. Um einen Punkt kann ich stets einen Kreis mit beliebigem Radius schlagen und alle rechten Winkel sind einander gleich. Das ist der erste, der so ein bisschen knuselig daherkommt. Aber wenn ich irgendwo 90 Grad messe und an eine andere Stelle komme und 90 Grad messe, messe ich 90 Grad. Also wenn ich einen rechten Winkel habe, dann sind die alle einander gleich, auch wenn sich der rechte Winkel zwischendurch einmal dreht oder so. Die sind alle einander gleich. Das setzt er voraus, mehr nicht. Also noch ein fünftes, kommt gleich zu. Und es gibt noch ein paar weitere, aber die brauchen wir für unsere Untersuchung nicht. Und die sind manchmal ein bisschen ungenau, aber deswegen war das ja auch nur bis ins 20. Jahrhundert. Also seitdem gibt es halt zum Beispiel das Buch von David Hilbert, 1903, Grundlagen der Geometrie. Der hat also eigentlich genau das Gleiche versucht wie Euklid, Entschuldigung. Der hat sich überlegt, welche Grundsätze muss ich voraussetzen, um eine Geometrie widerspruchsfrei, also ohne dass ich, wie gesagt, die Länge ist 3 und 5, ohne Widersprüche zu erzeugen, logisch aufzubauen. Mit möglichst einfachen Grundbausteinen, Axiomen, das Ganze aufzubauen. Da hat er noch so ein paar weitere aufgestellt. Eins davon, was mal ein bisschen genauer ist als bei Euklid. Drei nicht auf einen und derselben gerade liegenden Punkte, A, B, C, bestimmen stets eine Ebene. Wenn ich mir drei Punkte hernehme, gucke ich mir die beiden Geraden an, die von einem Punkt zu den beiden anderen laufen. Das spannt mir eine Ebene auf. Das gilt sogar in beliebiger Dimension. Im Dreidimensionalen kann man sich das aber super vorstellen. Ich habe drei Punkte, die spannen mir eine Ebene auf. Genau. Kurz zu David Hilbert. Der hat ab 1880, auf das Jahr kommen wir nachher nochmal zurück, in Königsberg Mathematik studiert, nach 5 Jahren seine Promotion abgegeben. Davon träumen heute einige nach dem Studium. Das Jahr darauf hat er sich habilitiert, war auch sehr schnell, und war dann später sogar Professor in Königsberg, dann kurz in München und eigentlich ist bekannt seine Göttinger Zeit, denn aus der Zeit kommt unter anderem das Buch, was wir eben hatten, aber auch die 23 Hilbertschen Probleme, die er im Jahr 1900 vorgestellt hat und die, ein paar davon sind immer noch nicht gelöst, eins davon wurde 2002 gelöst, die also immer noch zu vielen Teilen en vogue sind. Und halt Grundlagen der Geometrie, 1899, 1903, so um den Dreh entwickelt. Dann gibt's das fünfte Axiom und wir hatten eben vier Stück, die waren alle in einer Zeile schreibbar. Das ist das fünfte Axiom von Euklid. Also, gefordert soll sein, dass wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei geraden Linien bewirkt, dass innen auf derselben Seite entstehende Winkel zusammen kleiner als zwei rechte werden, so, dann die zwei geraden Linien bei Verlängerung ins Unendliche sich treffen, und zwar auf der Seite, auf der die Winkel liegen, die zusammen kleiner als zwei rechte sind. Ich habe das selber nicht mal geschafft vorzulesen, ohne da irgendwo ein Wort einzubauen, damit das vernünftig gesagt wird. Also, im Vergleich zu dem Axiom davor, diese vier Stück, zwei Punkte können durch eine Linie verbunden werden, klingt das schon ganz schön holprig. Und wir werden gerne eine Formulierung sehen, die das ein bisschen schöner macht, aber viel kürzer wird das nicht. Und die anderen vier gehen alle in einer Zeile. Das ist irgendwie komisch. Genau, also die kürzere Variante ist, die vielleicht ein bisschen mehr in das passt, was man selber so in Geometrie, also Fachgeometrie gibt's nicht, aber in Mathematik, wenn man sich mit Winkeln und Geraden und sowas beschäftigt. Schnittpunkte von Geraden. Also sei G eine Gerade und A ein Punkt, der nicht auf G liegt, das ist wichtig. Dann gibt es genau eine Gerade, die in der Ebene liegt, die durch G und A bestimmt ist. Im Zweidimensionalen ist es genau die Ebene des Zweidimensionalen, die wir uns angucken. die also durch A verläuft und G nicht schneidet, die also parallel ist zu G. Und das ist genau die gleiche Aussage, nur ein bisschen moderner. Und John Playfair hat gezeigt, das ist äquivalent. Also die Aussage von Euklid und diese Aussage sind genau die gleiche Aussage. Ja, ist trotzdem noch ganz schön lang im Vergleich zu den anderen. Gucken wir uns aber mal ein Bild an. Also ich habe so eine gerade G und den Punkt A. Ich kann eine eindeutige Gerade angeben. Ich habe sie mal so lang gemalt, wie es so geht, die dadurch parallel verläuft. Alles klar. Und was sagt jetzt Euklid dazu? Also wenn man mal den Euklid irgendwie dazu malt, der hat halt eine Gerade mehr, die er braucht. Deswegen mal gucken, ob ich hier die Tafel überzeugt kriege. Leider nur zum Schummermodus. Das ist ja, die kommt gleich, ne? Ich glaube, die kommt gleich. Doch, das kam gleich, das kam gleich. Oder wir machen noch ein bisschen mehr Licht. Also, Euklid meinte Folgendes. Er sagte, wir haben zwei Graden. Das sind unsere Vorstellung G und H. Die werden von einer Geraden geschnitten. Meine Geraden werden gerade nicht ganz gerade. Und er misst innen drin die beiden Winkel. Und wenn die in Summe kleiner sind als 180 Grad, dann treffen sich die Geraden irgendwo hier oder da. Und wenn die Summe 180 Grad ist, das ist der Fall, dann sind sie parallel und sie treffen sich nicht. Das ist das, was Euklid sagt. Ist aber das Gleiche wie das. Nur um das einmal in Relation zu setzen, der lange Teil, den kann man mit ein bisschen Malen auch ein bisschen kürzer fassen. Machen wir wieder aus, weil jetzt ist das nämlich da. Ich mache es aber auch wieder aus. Technik. Genau. Und wenn man damit anfängt, kann man schon so schöne Dinge zeigen wie den Stufenwinkelsatz. Also wenn ich so einen Schnitt habe und diesen Winkel messe und den hier oben so als Stufe hochgedacht, dann ist das der gleiche Winkel gemessen. Sowas kann man mit diesen vier Axiomen und den Parallelenaxiomen schon zeigen. Aber irgendwie ist das Parallelenaxiom, das ist so lang. Das heißt, braucht man das eigentlich? Kann man das nicht weglassen? Kann man das nicht aus den anderen zeigen? Keine Ahnung. Darum soll es heute gehen. Ich habe gleich mal ein Beispiel mitgebracht, das lange nicht in diese Kategorie fiel, weil alle dachten, nee, das ist ja gar keine Geometrie, so richtig, die Sphäre. Also, wir nehmen uns die sphärische Geometrie und stellen sich vor die Erde oder die Kugel und wir möchten auf der Kugel Dinge angucken. Zum Beispiel, was ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten? Wenn ich zwei Punkte auf der Kugel habe, kann ich mit diesen beiden Punkten und dem Mittelpunkt der Kugel wieder eine Ebene bauen. Und die kürzeste Verbindung findet in dieser Ebene statt. Das heißt aber, es ist ein Großkreis. Also der Großkreis hat den gleichen Durchmesser wie die Kugel selbst. Sagen wir mal, Durchmesser 1. Geraden sind also Punktmengen und sie sind Großkreise. Zwei verschiedene Geraden, G und H, alle Geraden, haben stets zwei Punkte gemeinsam. Außer sie sind gleich, dann haben sie unendlich viele gemeinsam. Zwei nicht diametral gegenüberliegende Punkte, durch die verläuft genau eine Gerade. Und diametral gegenüberliegend heißt Nord- und Südpol zum Beispiel, liegen genau gegenüber. Da gibt es beliebig viele Geraden zwischen, weil wenn ich am Nordpol stehe, kann ich in irgendeine Richtung losgehen und komme auf kürzestem Wege zum Südpol. Also da ist die Gerade nicht eindeutig, sonst ist sie eindeutig. Aber wir sehen schon, kürzeste Verbindung ist irgendwie nicht mehr so klar. So bei A und B in der Ebene kann ich irgendwie eindeutig sagen, geh mal direkt hin, das ist der kürzeste Weg. Hier gibt es schon manchmal mehr als einen kürzesten Weg. Jede Gerade enthält mindestens einen Punkt und es existieren drei Punkte, die nicht auf einer gemeinsamen Gerade liegen. Dann habe ich sphärische Geometrie. Das sind die Axiome dafür. Ist jetzt wieder ein bisschen schwer vorstellbar. Ich habe meine mitgebracht. Und ich habe das gleiche Szenario angemalt wie da. Das Grüne ist der Äquator, das ist meine Schnittlinie. Und ich habe dazu zwei Geraden eingezeichnet. Nicht komplett, da müsste ich einmal ganz rum. Aber ich gehe quasi vom Äquator beide Male Richtung Nordpol los. Also wenn ich am Äquator stehe und den Äquator lang gucke und mich um 90 Grad drehe, gucke ich Richtung Nordpol. In die Richtung gehe ich los. Das gleiche Szenario wie hier. Ich habe zwei rechte Winkel. Hier sagt Euklid, die treffen sich nicht. Hier treffe ich mich im Nordpol. Also irgendwie kommt das im Szenario nicht so ganz hin, wie ich eigentlich gehofft hatte. Mit meinen Parallelen und so, auf der Kugel. Nämlich, es gibt gar keine Parallelen. Auf der Kugel gibt es keine Parallelen. Sobald ich zwei Geraden hernehme, haben die zwei Punkte gemeinsam. Damit können sie nicht mehr parallel sein, weil wir haben gesagt, zwei parallele Geraden haben keine Punkte gemeinsam. Und deswegen hat man lange gedacht, also das hat irgendwie mit so der Geometrie von Euklid, kann das nichts zu tun haben. Natürlich kannten die Griechen schon sphärische Geometrie. Die haben nur nicht gedacht, dass es Geometrie sei. Weil das nicht zu Euklid passt. Euklid hat gesagt, das da. Und das passt da nicht rein. Ist aber schon mal ein erster Punkt, dass wir irgendwie, wir können Längen ausrechnen, wir können uns Dreiecke angucken, das ist ein Dreieck. Aber das sind drei Graden, der Äquator und die zwei Halbkreise, Viertelkreise zum Nordpol. Und ich habe gesagt, an beiden Äquatorecken, ich habe doch 90 Grad Winkel, oben ist noch einer. Das ist ein Dreieck, dessen Winkelsumme größer ist als 180 Grad. Im Euklidischen passiert das nicht. Da ist die Winkelsumme immer 180 Grad. Genau, immer. Bei jedem Dreieck. Wenn ich alle drei Winkel zusammenzähle, sind 180 Grad. Hier nicht. Fühlt sich komisch an, ist aber so. Und ist ein sehr realistisches Beispiel, das ist die Erde. Wenn ich auf der Erde irgendwas messe und ein Dreieck habe, also jetzt nicht hier am Fußboden, weil irgendwer hat diesen Boden gerade gemacht, aber wenn ich wirklich auf der Erde unterwegs wäre, als Landvermesser, hätte ich genau das Problem. Der Winkel in einem Dreieck, die Summe, ist größer als 180 Grad. Naja, also irgendwie gibt es noch zwei Unterschiede. Die Winkelsumme ist größer als Grad und ich kann Punkte nicht addieren. Weil Punkte auf der Sphäre haben Länge 1 vom Ursprung aus. Wenn ich zwei davon addiere, habe ich nie wieder Norm 1. Ich bleibe nie auf der Kugel. Ich habe keine Addition. Addition lerne ich in der ersten Klasse. Auf der Kugel habe ich keine Addition. Was meinen da? Keine Ahnung. Also, ich weiß schon, was man macht. Aber es ist so einfach. Genau. Also irgendwie ist das komisch mit diesem fünften Axiom. Die Frage ist also, und das hat 2000 Jahre lang Menschen beschäftigt. Griechenland, dann ist irgendwie Rom ein bisschen untergegangen und die Griechen waren auch nicht mehr so dabei. Dann ging das Ganze in die islamische Welt. Und von da aus hat das ein Engländer wieder nach Europa gebracht und irgendwann übersetzt. Deswegen steht da hinten dann irgendwann noch wieder Europa. Und die Frage, die sich alle immer gestellt haben, und so alle 200 Jahre hat das mal einer bewiesen, dass das gelten würde, hat meistens irgendwo einen Fehler gemacht, lässt sich das fünfte Axiom ausgehend von den vier anderen beweisen? Also nur die vier ersten gegeben, kriege ich das fünfte irgendwie bewiesen? Nein. Rausgefunden hat das Gauss. Mal wieder. Wer ist da immer wieder bei? Gauss. Aber er hat es nicht publiziert. Naja. Ist das denn unverzichtbar? Also was passiert, wenn ich es weglasse? Ich nehme nur die ersten vier und ich ersetze das sinnvoll, das fünfte. Durch irgendwas. Was weiß ich. Zwei Graden haben nur zwei Punkte gemeinsam. Ich ersetze das sinnvoll. Es ist unverzichtbar. Also wenn ich es weglasse, geht irgendwas kaputt. Nein. Dann sind wir in der nicht-euklidischen Geometrie. Weil wir haben zwar noch die ersten vier Axiome von Euklid, aber das fünfte von Euklid lassen wir weg. Und ersetzen das sinnvoll. Das wollen wir machen. Also nicht-euklidische Geometrie. Oder anders gesagt, ich nehme mir eine so eine gerade G und einen Punkt A und wir werden gleich ein Bild sehen, wo das passiert. Und dann soll es mehr als eine Parallele geben. Ich möchte quasi zwei Parallelen angeben können. Auf der Sphäre gibt es keine. Aber gibt es welche, wo es zwei gibt? Müssen wir mal gucken. Das Ganze geht zurück auf, da muss man sich ein bisschen einigen, was jetzt zuerst entdeckt heißt. Lobachevsky, der war in Russland, in Kasan an der Uni, Professor. Beziehungsweise, und die Zahlen sind hier ein bisschen komisch, 1826 entdeckt von Lobachevsky und nachdem ist es benannt, gleichzeitig, in Anführungsstrichen, 1823 von Janosch Bolyai. Sonst wäre das wirklich nicht mehr gleichzeitig, aber ich finde schon 3 Jahre Unterschied nicht so ganz gleichzeitig. Beziehungsweise auch nach Gedanken von seinem Vater, der ihn davor gewarnt hat, sich damit zu beschäftigen, weil das einem den Kopf kaputt macht. Und sein Vater war recht gut bekannt mit Gauss und irgendwann hat Janosch Bolyai das rausgekriegt und hat Gauss einen Brief geschrieben und der hat gesagt, wusste ich eigentlich schon. Weil der sich so etwa 1817, deswegen so 6 Jahre vorher, Entschuldigung, Tippfehler, damit beschäftigt hat und festgestellt hat, nee, das kann nicht gehen. Also man kann, ausgehend von den vier Axiomen, das nicht beweisen. Es gibt keinen Beweis. Und das finde ich relativ krass als Aussage wieder. Es gibt keinen Beweis. Aus den vier Axiomen das fünfte zu folgern, geht nicht. Das ist unlösbar. Gauss 1817. Hat er nicht publiziert, hat er aber mal in Briefen Menschen erzählt und hat man das irgendwann nachvollziehen können. Genau. Also, wir wollen, die beiden haben sich erstmal ganz theoretisch. Die ersten vier Axiome gelten, das fünfte wird verneint. Es gibt mehr als eine Parallele. Davon sind sie ausgegangen. Ganz was auch immer das mit der Realität zu tun haben soll, keine Ahnung. Aber sie haben sich überlegt, kann man daraus eine widerspruchsfreie Geometrie aufbauen? Und die Antwort ist ja. Und für eine Gerade und einen Punkt gibt es dann unendlich viele Parallelen. Kann sich jemand vorstellen, wie das aussieht? Ich konnte es auch nicht. Also, hyperbolische Geometrie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, an dem man das sieht. Man kann es wirklich sehen. Und das geht zurück auf Henri Poincaré aus Frankreich. Der war eigentlich Professor für Mechanik, dann aber auch für Mathematik und Astronomie. Und er hat nicht nur zu Topologie und zu Geometrie viel beigetragen, sondern auch zu Differentialgleichungen. War ein relativ kluger Mensch. Genau. Darum soll es gehen. Für die Sphäre, also für die Kugel, gucken wir uns im Dreidimensionalen alle Punkte x, y, z an, sodass x² plus y² plus z² 1 ist. Das ist nämlich gerade die Normquadrat. Dann habe ich Norm 1 und kriege eine Kugel. Hier gucke ich mir an alle Funktionen, sodass x² plus y² minus z² minus 1 ist. Also zwei wichtige Vorzeichenwechsel. Oder anders gesagt, ich gucke mir diese Funktion hier an und alle Punkte, die da drauf leben. Also xy soll x² plus y² sein. Das ist also für jedes x und y die Höhe 1 plus die Norm Quadrat. Und wenn ich dann genau das hier einsetze, ne, den Term für z da einsetze, kommt wieder genau minus 1 raus. Ich habe sie hier mal gezeichnet. Eine Sache, die genauso bleibt wie bei der Sphäre, ist, wie ich die kürzesten Verbindungen rauskriege. Ich nehme mir den Nullpunkt und zwei Punkte auf diesem H2 genannten H2, weil S2 ist die Zweisphäre, H2 ist der zweidimensionale hyperbolische Raum. Also Schnitt der Ebene A, B, 0, zwei Punkte da und der Nullpunkt machen wir eine Ebene. Mit dem H2 gibt mir die kürzeste Verbindung. Kann man genauso konstruieren, kann man ausrechnen. Auf der Oberfläche langlaufen, mit dem Lineal messen, ist die kürzeste Verbindung. Und darstellen möchte ich das jetzt, indem ich das projiziere. Also da oben kann ich mir, auf der Kugel kann ich mir das einigermaßen vorstellen, wie das aussieht. Hier kann ich mir herumwandern und kürzeste Verbindung finden und wo ist eine Parallele und wo nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also möchte ich das projizieren. Ich nehme hier unten den Punkt minus 1 auf der Z-Achse. Die Verbindung von minus 1 zu dem Graphen, also zum Beispiel, diese hier, da oben ist der Nullpunkt, ist ein bisschen dahinter gerutscht, der wird dahin projiziert, weil das die direkte Verbindung ist. Da sieht man es besser. Ich projiziere das von den pinken auf die orangenen Punkte. Und das Wichtige, was man dabei sieht, ist, das ist die Formel, kann man mal einmal ausrechnen, und man sieht, x geteilt durch irgendwas mit x Quadrat ist kleiner als 1, y durch irgendwas mit y Quadrat plus noch x Quadrat, das ist immer echt kleiner 1. Das heißt, ich verlasse nie diese grüne Scheibe mit Radius 1 und das Ding heißt Poincaré'sche Kreisscheibe. Ich kann jetzt aber Geraden, also kürzeste Verbindung in dieser Oberfläche, auch runter projizieren. Das wollen wir auf der nächsten Folie machen. Sieht dann so aus. Also wenn ich einfach nur zum Beispiel die X-Achse langwandern möchte, also diese Achse hier zum Beispiel oder die, dann würde ich ja genau einfach so Schnitt dadurch. Und wenn ich das auf dem Kreis mache, na, der Schnitt ist genau die Achse wieder selber. Also solange ich auf der X-Achse oder auf der Y-Achse unterwegs bin, ist die kürzeste Verbindung auf der X-Achse selbst. Oder auf der Y-Achse selbst. Deswegen sehen Geraden zum Beispiel so aus. Jede Linie durch den Ursprung auf diesem Kreis ist eine Gerade im hyperbolischen Sinne. Aber es gibt ja jetzt nicht nur Punkte auf X- und Y-Achsen. Ich könnte auch noch zwei andere nehmen. Und da wird's kompliziert, die Formel leite ich nicht her, sondern das müsst ihr so hinnehmen. Da kommen Kreise raus in dieser Darstellung, die kann man zumindest gut malen, sodass hier ein rechter Winkel ist und da. Also ich male an den Kreis die Tangente, da und da, und dann jeweils der rechte Winkel. Das ist das, wo der Kreis losgeht von der Richtung her. Und das kann man eindeutig konstruieren mit Geometrie. Also ich habe irgendwie zwei Punkte, zum Beispiel den da, und den da. Und dann kann ich eindeutig genauso einen Kreis konstruieren. Das funktioniert relativ ähnlich zu der Sphäre, kostet aber mehr Zeit, als ich hier habe. Müsst ihr mir einfach mal glauben. Also, hyperbolische Geraden in dieser Darstellung sind Geraden durch den Ursprung oder Kreise, die orthogonal auf dem Rand stehen. Kann ich aber eindeutig konstruieren. Und das heißt, die beiden sind parallel. Das sind beides Geraden und die haben keinen Punkt gemeinsam. Ist jetzt ein bisschen tricky, aber geht. Diese drei sind auch Geraden. Und die haben einen Punkt gemeinsam. Den da. Und den nenne ich mal A. Und das ist meine Gerade G. Dann habe ich gerade drei Geraden angegeben, die durch P durchgehen. Und die blaue Gerade nicht schneiden. Und das kann ich noch beliebig oft weitermachen. Weil ich immer zwischen zwei von denen finde ich noch eine. Dazwischen finde ich noch eine. Dazwischen finde ich noch eine. Ich habe also unendlich viele Geraden, die durch diesen Punkt gehen, nämlich alle Großkreise, die irgendwo orthogonal sind. Ich kann mir einfach irgendeinen zweiten Punkt nehmen, so dass das Ende nicht hier drüber rauswandert. Und finde eine Gerade, die durch diesen Punkt geht, die blaue Gerade nicht schneidet und die damit parallel ist. Und damit habe ich ein System angegeben, das man sogar im Dreidimensionalen mit dieser blauen Fläche von der Folie davor konstruktiv und mit der Geometrie, die man eigentlich so kann, bis auf ein, zwei Formeln, wenn man das als Formeln hinschreiben will, angeben kann, wo man kürzeste Verbindungen angeben kann, die genau den Axiomen entsprechen, die Lobachevsky und Bolyai so festgestellt haben, bis auf den fünften, nämlich da die Verneinung, es gibt mehr als eine, und die eine komplett konsistente Geometrie bauen. Und das ist die nicht-euklidische Geometrie. Und das Einzige, was da auch ein bisschen schlecht vorstellbar ist, ist, dass Geraden jetzt nicht mehr das sind, was wir intuitiv als Geraden verstehen, nämlich eine Linie, die ich gerade ziehen kann. Sondern wir müssen uns einmal davon trennen, dass auf dieser Oberfläche, aber das ist auf der Sphäre H genauso, deswegen habe ich mit der angefangen, Geraden nicht mehr so aussehen, wie man sich Geraden vorstellt, sondern es ist quasi sowas wie die kürzeste Verbindung. Wenn ich das aber hier mache, also ich nehme einen Bindfaden und versuche, den möglichst kurz zu lassen und von Punkt A zu Punkt B zu kommen, dann kriege ich genau das raus, was ich gesagt hatte. Schnittpunkt mit dieser Ebene AB0 für zwei Punkte AB und den Nullpunkt. Warum heißt das hyperbolisch? Weil man den Sinus Hyperbolicus und den Cosinus Hyperbolicus braucht, um diese Kurven anzugehen. So wie ich Sinus und Cosinus brauche, um mich auf der Kugel zu bewegen. Die Formeln sehen aber, bis auf das Hyperbolicus dazwischen, und die Formel dafür ist so ähnlich wie die vom Sinus und vom Cosinus, sehen die Formeln am Ende relativ ähnlich aus wie auf der Sphäre. Also ich kann wieder sagen, ich bin im Punkt, habe eine Richtung, weiß, wie ich losgehen muss. Kann man recht genau haben. Aber es gibt halt zu jedem Punkt unendlich viele Parallelen. Zu jeder Gerade und einem Punkt gibt es durch diesen Punkt unendlich viele Parallelen. Ja. Dann kam Riemann daher und der hat so, ich glaube, im letzten Lebensjahr von Gauss seine Habil geschrieben, seine Habilitation, also die Lehrbefähigung an einer Universität, 1854. Gauss ist 1855 verstorben. Und er sollte dann einen Vortrag ausarbeiten zu irgendeinem Thema. Also das kriegt man dann eine Weile vorher gesagt. Und er hat so drei vorgeschlagen, ist auch der übliche Weg, auch heute noch. Und eine davon war, weil er sich da ein bisschen Gedanken drüber gemacht hatte, über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen. Und Gauss hat gesagt, das ist spannend, das höre ich mir an. Und Riemann hat also gesagt, oha, jetzt muss ich das ja mal ausarbeiten. Und hat am Ende 16 Seiten, also in ein Buch gesetzt sind es am Ende 16 Seiten, ausgearbeitet und vorgetragen. Und das ist die Grundlage, die am Ende die Sphäre und den hyperbolischen Raum vereinigt. In einer gemeinsamen Theorie. Und das Euklidische. Da ist alles drin. Also eine Differentialgeometrie mit lokal definierter Metrik. Was sagt das? Na, wenn ich mich an irgendeinen Punkt stelle, sagt die Metrik mir, wie messe ich Winkel? Na, bei uns ist einfach, wenn ich hier stehe, nehme ich mein Geodreieck aus der Tasche, lege ich das dahin und gucke, wie der Winkel so ist. Auf der Sphäre ist das schon schwieriger. Wir haben festgestellt, auf der Sphäre, wenn ich ein Dreieck habe, die Winkelsumme ist größer als 180 Grad. Das geht aber noch ähnlich. Da muss man so eine Ebene dran backen und in der kann man messen, indem man einfach die beiden Linien wieder hochzieht, also gerade biegt, so dass sie in der Ebene liegen. Aber es geht mit Tangentialebenen. Muss ich aber in jedem Punkt selber wieder sagen, da muss ich messen. Ich darf nicht woanders messen, ich muss genau in dem Punkt messen. Lokal definierte Metrik. Also wie man in jedem Punkt nochmal einzeln angibt, wie man jetzt Winkel misst. Genau. Und das, was er hier ausgearbeitet hat, hat er zu Lebzeiten leider nicht mehr publiziert. Man sieht, er ist leider nur 40 geworden. Aber Dedekind hatte seine Aufzeichnung und hat die paar Jahre später publiziert. Und der Trick, den er macht, ist, er nimmt sich Karten her. Das kann man sich genauso vorstellen, wie Karten, Landkarten funktionieren. Landkarten ist eine ebene Darstellung von irgendwas, was krumm ist, nämlich die Erde. Also irgendwo findet da so ein Trick statt, dass ich mir das eben vorstellen kann. Also mittels Karten. Und glatt heißt nicht, dass sie nicht zerknüllt in der Ecke liegen, sondern dass ich es ableiten kann. Also es ist eine Funktion, die ich ableiten kann, die mich von der Kugel auf die zweidimensionale Ebene bringt. Und halt genau diese Geschichte mit der Winkelmessung in jedem Punkt. Das Ganze nennt sich dann Riemannsche Metrik. Und man kommt bei Riemannschen Mannigfaltigkeiten raus. Und da gibt es einen ganz kanonischen Weg, wie man dann Krümmung beschreiben kann für beliebige Dimensionen. Also wir hatten das gerade für Sphäre und für die hyperbolische Ebene, das war beides zweidimensional. Das hier verallgemeinert das ins beliebig-dimensionale und mit beliebigen Krümmungen. Ganz schön abstrakt, aber es geht. Und es vereinigt alle drei Dinge, die wir bisher hatten. Die Sphäre, das Euklidische und das Hyperbolische. Genau, die Sphäre kriegt Krümmung plus 1, das Hyperbolische kommt dann mit Krümmung minus 1 raus. Und plus 1 sagt uns, die Winkel werden größer als 180 Grad im Dreieck. Minus 1 sagt uns am Ende sogar, die werden kleiner als 180 Grad. Also ich habe so sehr spitze Dreiecke, wo die Winkelsumme kleiner ist als 180 Grad. Genau. Letzter Teil, ich bin nämlich schon 2 Minuten drüber. Albert Einstein, wer kennt ihn nicht? Relativitätstheorie, 1905. Nobelpreis hat er allerdings gekriegt für den photoelektrischen Effekt. Und das war sein Lehrer, Minkowski. Und die eine spannende Sache, die ich gelernt habe, ist, er hat ab 1880 studiert, zusammen mit Hilbert in Königsberg. Aber wenn man guckt, da war er 16. Na gut. Und seine Promotion hat er abgeschlossen, da war 21. Na gut, der war auch ganz schön klug. Und er hat einen Vortrag gehalten, Raum und Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, da stand so, das erklärt den hyperbolischen Raum, wie man den anwenden kann, um ganz schnell Relativitätstheorie zu verstehen. Und dann dachte ich mir so, als letztes, ja, dann machst du noch eine Folie Relativitätstheorie. Das ist die. Ich versuch's. In kurz. Also, wir haben unsere drei Raumdimensionen und eine vierte Dimension, das ist die Zeit. Man könnte sich auch zwei Dimensionen und die Zeit vorstellen, dann hat man so einen dreidimensionalen Vorstandsraum. Und wenn man sich die zweite Formel anguckt, dann steht da, um Abstände zu messen, ds Quadrat ist Abstand Quadrat, muss ich die Raumdimension, die Abstände, wie normal üblich Abstände, quadrieren und am Ende vielleicht mal noch die Wurzel ziehen, die steht da jetzt nicht. Und vorne steht minus c Quadrat dt Quadrat. Zeitdimension muss ich also Abstand nehmen, quadrieren, mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und abziehen. Das erinnert aber sehr an das Hyperbolische. Da hatte ich minus z Quadrat plus x Quadrat plus y Quadrat. Also hier die eine Dimension, die ich abziehen muss, im Abstände messen, quadrieren, bevor ich die Wurzel ziehe, ist die Zeit. Und dann gibt es drei Fälle, was dabei rauskommen kann. Also das ist keine Metrik, sondern da kommen drei Fälle raus. Also wenn das 0 ist, kann ich das noch sehen, aber nicht beeinflussen. Wenn das kleiner als 0 ist, dann kann so ein Zeitpunkt, der davor war, Ursache sein. Und wenn es größer als 0 ist, dann sind das so zwei Dinge, die in Lichtgeschwindigkeit nicht miteinander verbunden werden können in diesem ganzen Kontinuum. Dann klappt es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die nicht-euklidische Geometrie, sogar fast genau die, die wir hatten ein paar Folien vorher, nur eine Dimension höher, also ist jetzt die hyperbolische Raum dreidimensional beziehungsweise vierdimensional. Mit der nicht-euklidischen Geometrie kriegt man direkt eine Beschreibung der Raumzeit in der speziellen Relativitätstheorie. Und das lässt sich sogar auf die allgemeine Relativitätstheorie übertragen. Der Unterschied ist, bei der allgemeinen kommt die Schwerkraft hinzu. Dann ändert sich die Krümmung der Raumzeit in jedem Ort, nämlich abhängig davon, wie viel Masse da so ist. Ist aber genau die gleiche Vorstellung von Krümmung, die wir eben hatten, nämlich die in der Poincaré'schen Ebene. Da ist es Krümmung minus 1. Wenn ich mehr Schwerkraft habe, wird die Krümmung negativer, also noch gekrümmter. Wenn ich weniger Masse da habe, wird sie weniger. Und das ist genau der Teil, wo ich sagte, am Schluss kommen wir zu einer Anwendung. Das ist aber noch abstrakter als das, was ich eigentlich vortrage. Hören wir mit ein bisschen Kunst auf, die Zusammenfassung lasse ich mal sein. Das ist schon wieder die gleiche Idee, hyperbolische Ebene, Poincaré. Nach außen hin werden die Abstände immer kleiner in der Darstellung, weil den Rand erreiche ich nie. Und das ist genau Circle Limit 4 von Escher, der gerne so Dimensionsgeschichten mit optischen Illusionen. Er hat auch die Poincaré'sche Ebene in seiner Kunst verarbeitet. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.